Ja, das war wirklich wieder eine spannende Woche in der fabelhaften Welt der Luftverkehrswirtschaft. Alex, was war denn so das größte Thema für dich?
Ja, nachdem die Politik vorgelegt hat mit der Luftverkehrssteuersenkung, stellt sie natürlich in dieser Woche Forderungen, vor allem, dass die Ticketpreise senken sollen.
Ja, genau. Kann man sich ja so vorstellen, wenn das so ein bisschen runtergeht, dass dann ja plötzlich Boom macht. Ne? Ja. Naja, wir werden drüber reden. Außerdem reden wir über Air Unique. Nein, oh Mann, ich krieg's einfach nicht hin. Die Air Unicon, die ab Friedrichshafen und mit 9 in der deutschen Luftverkehr startet.
Ja, zeitgleich muss sich Condor über eine neue Strategie Gedanken machen und baut dabei ihr Zubringernetz in Frankfurt immer weiter aus.
Genau,
davon profitiert die Marabu.
Profitiert, kriegt neue Flugzeuge und ich war auf einer wirklich seltsamen Veranstaltung von Transport and Environment hier in Berlin. Mehr dazu jetzt im Podcast.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Haase und Alexander Fink.
Ja, moin.
Moin, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Ungeplant. Du hast ja, falsche Versprechungen
gemacht. Ja, wir dachten eigentlich, wir wären heute weg, aber sind wir doch noch nicht.
Sind wir noch nicht.
Geht erst morgen auf Tour. Heute ist Donnerstag, ne? Wir nehmen Donnerstag auf. Ihr kriegt es dann am Samstag auf die Ohren. Aber deswegen machen wir nochmal eine aktuelle Folge, was auch so viel Aktuelles passiert.
Glück für euch.
Schon angeteaserte, wie werde ich Meilenmilliardär-Folge.
Soll ich nochmal eine Woche gedulden?
Mit Alex kommt der nächste Woche.
Dafür wird sie umso besser. Versprochen.
Das ist jetzt ein bisschen viel versprochen, weil die haben wir ja schon aufgenommen. Egal. Ja, Alex, war eine spannende Woche.
War eine spannende Woche.
Was ist denn passiert?
Ja, vieles. So vieles musste sich natürlich erstmal legen nach den Ankündigungen letzter Woche.
Ja, Luftverkehrssteuer können wir nochmal vielleicht einmal einen ganz, ganz kleinen Nachklapp machen. Ne?
Ja.
Also ist jetzt wirklich so, ne, dass so die Forderung aus Seiten Politik und so kommt, dass, dass halt die Airlines die Ticketpreise senken. Ne?
Ja.
Wegen dem bisschen Erhöhungsrücknahme der Luftverkehrssteuer. Und es gibt offensichtlich auch ganz große Erwartungen so aus der politischen Sphäre, dass jetzt irgendwie plötzlich wieder ganz viele Flugzeuge hier in Deutschland neu stationieren. Wir haben das letzte Woche, glaube ich, aber besprochen, dass das jetzt offensichtlich, ich weiß nicht, da ist jetzt nicht so viel zu erwarten. Nee. Ich war auch auf einer Veranstaltung wieder, da hat die Branche sich auch recht stark positioniert und hat gesagt, naja, also die Rücknahme der letzten Erhöhung ist jetzt natürlich nicht, dass alles wieder gut ist, sondern das ist jetzt quasi, das stoppt jetzt die akute Blutung.
Ne? Ja.
Also so wurde es sozusagen aus Branchensicht.
Schöne Metapher.
Also so sieht das sozusagen, die Branche sieht das im Wesentlichen die Lufthansa. Und die haben jetzt natürlich auch schon gesagt, ne, wir gucken jetzt nochmal, ne, neuer Review-Prozess und so, ob vielleicht dann irgendwie die Dresdner Verbindung bleibt oder ob es irgendwie im Münster-Osnabrück oder sowas dann eben doch irgendwie die Hub-Zubringer da bleiben oder sowas. Ne? Also das ist quasi das. Also es hört jetzt vielleicht auf mit den Streichungen,
richtig,
die vorher schon angeteasert waren, angedroht waren, ne? So muss man es vielleicht sagen, aber es ist jetzt wahrscheinlich nichts, was jetzt irgendwie groß neue Impulse oder so.
Ich hatte ja auch mit Ryanair kurz darauf dann Kontakt mal nachgefragt, wie schaut's aus, sind da auch gerade im Review-Prozess, gucken sich an, was sie im Sommer dann machen könnten, auch nochmal mit dem Hinweis, dass die Senkung da natürlich schon viel zu spät wieder dran ist, innerdeutsch. Unrealistisch weiterhin.
Ja, naja. War nicht anders zu erwarten.
Nee, ne? Natürlich nicht.
So, und also alle Erwartungshaltungen aus der Politik, die anders sind,
ja
wird nicht so sein. Ne? Also, naja. Aber der Verkehrsminister hat gesagt, war nur der Anfang. Ne? Also
genau.
Mal gucken, was noch alles kommt.
Da soll dann nachgeliefert also werden.
Prost. da werden wir dann vielleicht nochmal demnächst drüber podcasten.
Ja. Ja, ich würde sagen, wir widmen uns diese Woche und bevor wir mit den Geschehnissen dieser Woche anfangen, finde ich, solltest du doch mal unsere tolle Aktion teasern.
Also, es ist ja Black Week Woche und wir nennen das Blue Week bei uns. Und
Airline das Blau ist. Genau, nicht wir sind blau.
Naja, unsere Herzen. Ne? Ja. Unsere Airliners Herzen sind schon immer blau gewesen, egal was alle anderen sagen. Deswegen nennen wir das Blue Week und die Blue Week gibt es bei uns im Stellenmarkt. Ne?
Ja.
Also wer jetzt hier zuguckt und eine Stelle auszuschreiben hat, ne? Also 33% gibt es auf die Stellenanzeige und die Plus-Stellenanzeige. Das ist eine ganz tolle Sache und wer immer noch nicht Airliners Plus-Abonnent ist, der hat jetzt auch in dieser Woche noch bis zum 30. November die Möglichkeit, ein Airliners Plus Privatabo abzuschließen.
Wahnsinn.
33% Rabatt.
Das gilt für alle Abo-Modelle oder?
Ja, fürs Airliners Plus Privatabo, für Jahresabo, aber auch Monatsabo.
Okay.
Gibt's 33%.
Also wer da nicht zuschlägt, ne?
Wer da nicht zuschlägt, die weiß auch nicht. Und also das Tolle ist ja, wenn du jetzt dir dein Airliners Plus Privatabo im Jahresabo buchst, dann kriegst du ja auch noch einen Kalender. Ne? Ich halte ihn hier mal hoch für alle, die YouTube gucken. Ja. Die sehen ihn dann auch. Ne? Ganz tolles Ding. Und
für alle anderen wird er bestimmt darunter verlinkt.
Genau, die kriegen den kriegen alle Jahresabonnenten umsonst. Ne? Ist einfach so, jedes Jahr gibt es den neuen Kalender umsonst. Ja, für alle anderen, ne, mit dem YouTube Rabattcode gibt es den 15% günstiger. So, genug, glaube ich, aber ja. An Werbeeinblendung jetzt hier. Ich denke, lass uns drüber
sprechen
reden.
Über die Woche, sprechen wir über die Woche, oder? Ich würde sagen, können wir ganz gut thematisch zumindest so ein bisschen anschließen an das, womit wir jetzt gerade eingeleitet haben. Es gibt ein neues Projekt, was sich natürlich unabhängig von der Luftverkehrssteuer gebildet hat. Da hat man sich jetzt nicht am Freitagnachmittag hingesetzt und sich gesagt, ach, wie können wir denn jetzt mal ganz schnell 3 neue innerdeutsche Verbindungen aufbauen, nachdem die Preise hier sinken. Nein, ganz im Gegenteil, ist natürlich schon längere Arbeit gewesen. Der Flughafen Friedrichshafen ergreift ebenfalls die Initiative, wie es schon ja Paderborn-Lippstadt gemacht hat, wobei es da nicht unbedingt der Flughafen selbst war, sondern natürlich vor allem die Unternehmer aus der Region.
Ja, in Friedrichshafen ist es ja auch nicht der Flughafen selbst, sondern auch die Unternehmer aus der Region. Ja,
natürlich. Und man hat im Gegensatz zu Paderborn sich gesagt, wir legen 3 Verbindungen auf, dafür aber keine Hubverbindung. Es geht dann also im Anfang nächsten Jahres dann neu von Friedrichshafen nach Düsseldorf, nach Hamburg und nach Berlin.
Ja, ganz interessant, also ne, vielleicht nochmal ne, zur Abgrenzung, wir haben ja hier schon über Skyhub Pad gesprochen, da hat die Lufthansa halt aufgehört von Paderborn nach München zu fliegen, dann gab es keine Hub-Anbindung mehr, also keine Anbindung mehr an Drehkreuz, wo es dann auch in die große weite Welt geht, und da haben halt die lokalen Unternehmen, etliche davon, die halt in der Region ansässig sind, gesagt, so geht das nicht, wir brauchen halt hier unseren Zubringer zum Drehkreuz, und haben halt Skyhub Pad gemeinschaftlich gegründet, ne? Gibt es also etliche Teilhaber, und da fliegt dann jetzt die dänische DAT, ist eine Regionalfluggesellschaft aus Dänemark, im Auftrag für diesen, ich sag mal, virtuellen Carrier, ne? So nennt man das dann immer, Skyhub Pad, der sozusagen dann die Tickets vermarktet oder wo halt dann ja auch die Unternehmen wahrscheinlich gewisse Kontingente dann ja auch abnehmen, und fliegt eben jetzt eigentlich täglich 2-mal, 3-mal, ne, sogar irgendwie nach München. Zum Einsatz kommt eine ATR 72 und dann geht's halt regelmäßig zum Drehkreuz. So.
Genau.
Und anders ist es jetzt, also ähnlich ist es jetzt bei, warte mal, wie heißt der? Air Uniqlo?
Nee. Air Unicorn.
Air Unicorn, ich krieg das nicht in meinen Kopf rein. Weil ich einfach Uniqlo immer
ist der Klamottenladen.
An den Klamottenladen aus Japan denke, der irgendwie keine Klamotten hat, die ich reinpasse. Mag ich sehr. Ja, nee, weil, naja, also selbst wenn man da mal ein 3XL-T-Shirt findet, dann ist das halt die irgendwie.
Ja, ist eine Uniqlo-Jacke.
Oh, wirklich, ja. Ich behaupte das volle Gegenteil. Auch Menschen, die so aussehen wie Alex und ich, kriegen bei Uniqlo tolle Sachen.
Ja.
So, aber jetzt heißt die Airline ja nicht Air Uniqlo,
sondern Unicorn.
Unicorn. Also eigentlich so ein bisschen wie, weiß nicht, Unique Connection oder irgendwie sowas.
Ja,
ne?
Genau.
Das
ist
wahrscheinlich der Hintergrund.
Ja.
Oder heißt es Unicorn? Nee, ne? Heißt nicht Unicorn.
Daran
also
denke ich tatsächlich.
Wie Einhorn.
Ja.
Air Unicorn.
Aber so einzigartig wie ein Einhorn ist es nicht.
So, also Air Unicorn. Aber geschrieben nicht mit C wie Connection, sondern mit einem Q.
Q und?
Aber
dann
ohne
natürlich
U.
Ohne U.
Naja, aber das ist ja dann auch irgendwie logisch, weil alle Airlines, die mit Q heißen, ne? Qatar, Qantas und so, die werden halt alle ohne U geschrieben.
Ja.
Deswegen ist es nur logisch, dass man auch bei Air Unicorn.
Con.
Mann. Das ohne U hinter dem Q schreibt.
Ja.
Ne, so. Aber es ist schon.
Zum Glück ist ja Unicorn nicht die ausführende Fluggesellschaft, sondern
es
ist Avantia.
Das ist quasi der virtuelle Carrier. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kommen die aus Brandenburg.
Ja, das sitzen hier um die Ecke.
Und die haben irgendwie wohl früher so Eventflüge und sowas gemacht. So, jetzt haben die irgendwie, also im Handelsregister irgendwie das jetzt noch erweitert irgendwie.
Ja.
Und die sind also jetzt sozusagen da der Partner.
Vermarkten
der
das dann.
Quasi vermarkten soll. Da sitzt dann aber noch ein Treuhandhändler dazwischen irgendwie und ein Rechtsanwalt oder so und die Wirtschaftsförderung Friedrichshafen. Und die wiederum beauftragen dann quasi im Auftrag von und so weiter sozusagen die Fluggesellschaft, die dann fliegt.
Ja.
Und das ist eine alte Bekannte, die Avantia.
Ja.
Und die haben halt 2 Dash 8 Q400. Modernes Turboprop-Gerät, aber auch relativ groß. Ich glaube, 78 Sitze haben die da drin.
Ja.
Also da muss man erstmal voll kriegen. Und also erster Unterschied, die Gesellschaft, also die aus der Wirtschaft sind da halt nicht direkt dran beteiligt an dieser neuen Gesellschaft, sondern die Gesellschaft gibt es halt und die wird sozusagen dafür eingesetzt, dass sie das halt jetzt macht. Und die werden sich aber wahrscheinlich ja auch irgendwie committed haben, Sitzplatzkontingente irgendwie abnehmen und sowas alles. Ne? Und dann der zweite, aber eigentlich noch viel größere Unterschied zur Sky Hub ist, dass jetzt aber nicht irgendwie von Friedrichshafen irgendwie diese Air Unicorn, die fliegt halt jetzt nicht irgendwie die weggefallene Frankfurt-Verbindung. Nee, ne?
Genau.
Also die fliegt jetzt nicht in den Hub rein, sondern die fliegt halt wirklich, weil da haben sich offensichtlich die hinter dem Projekt stehenden Unternehmen haben halt gesagt, dass irgendwie diese innerdeutschen wirklich Punkt-zu-Punkt-Flüge, dass die offensichtlich das Wesentliche sind, was da fehlt. Ja. Ne? Und da geht es dann halt von Friedrichshafen nach Berlin, von Friedrichshafen nach Düsseldorf und von Friedrichshafen nach Hamburg. Und das sind Verbindungen, die es ja auch früher mal gab ab Friedrichshafen. Ich erinnere mich an Intersky. Ne? Leider gibt es die Airline nicht mehr. War eine sehr sympathische Regional-Airline mit vielen Leuten, die ich da auch noch kenne. Shoutout an CH Aviation. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und das war eine ganz tolle Airline. Die wurde dann damals, muss man wohl so sagen, von der Germanwings aus dem Markt gedrängt, weil dann flog nämlich plötzlich auch die Germanwings diese Routen.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, ob die wirklich alle geflogen sind. Ich glaube, Berlin gab es Berlin, Friedrichshafen oder Germanwings. Wisst ihr wahrscheinlich, schreibt ihr bitte unten in die Kommentare. Ich weiß ja, dass die auf alle Fälle irgendwie nach Düsseldorf oder Köln geflogen sind. Weiß gar nicht, also zumindest da in Ruhrpott. Und ich glaube, die Hamburg-Verbindung gab es auch. Und dann war halt...
Ja, Hamburg-Friedrichshafen gab es.
Nein, dann war halt die Intersky sofort pleite.
Ja.
Und aus dem Markt gedrängt. Und dann gab es aber auch diese Germanwings-Flüge relativ bald nicht mehr.
Ja.
Dann hat es, glaube ich, die VLM nochmal versucht. Ne? Kannst du dich daran erinnern? Mit Fokker 50? Das war aber, glaube ich, auch nur so ein kurzes Gastspiel.
Ja.
Weil ich glaube, die sind dann auch insolvent gegangen. Hatte, glaube ich, aber wahrscheinlich weniger mit Friedrichshafen zu
tun. Ich konnte mich nur noch an diese große Verbindung von Sun Air erinnern, die ja hier im Franchise für British Airways fliegen.
Die sind auch nach Friedrichshafen
geflogen? Und die sind Düsseldorf-Friedrichshafen geflogen als weiter Verbindung von Billund nach Düsseldorf, glaube ich.
Aha, dann kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also ihr seht, da gab es immer mal wieder schon was. Und jetzt gibt es halt wieder was Neues. Und dann drücken wir alle Daumen, dass das klappt.
Ja.
Neue innerdeutsche Verbindungen, die dann auch gar nicht von der Lufthansa durchgeführt werden, finden wir immer gut.
Ja.
Ne? Werden wir sehen, ob sich das lohnt. Wir bleiben dran.
Ja. Ne?
Air Unicorn. Air Unicorn.
Jetzt haben wir alle ein bisschen Zeit, das zu lernen, bis es losgeht.
Genau. Also Tickets soll es, wenn wir das richtig verstanden haben, ab Mitte Dezember geben.
Ja. Und dann soll es auch schon ein paar Wochen später losgehen.
Dann geht es Mitte Januar dann los.
Ja.
Mit den Flügen. Das ist ja, also die Bodenseeregion, wer da noch nie war, ne, da gibt es nicht nur hübsche Apfelbäumchen
und einen schönen See,
sondern da ist halt wirklich viel so Hidden Champions und so.
Ja, was, das wäre also viel groß, ja.
Da gibt es also von ZF, so, die man ja auch noch kennt und so, über, also ganz, ganz viel Automobil und sowas.
Ja.
Gibt es da also irgendwelche Schraubenhersteller oder irgendwelche, ich weiß nicht was, Feinmechaniker oder sowas, die halt in der ganzen Welt irgendwie unterwegs sind. Und wenn die halt, also da haben ja jetzt wahrscheinlich auch schon viele angefangen, sich einen Privatjet zu kaufen. Ist dann aber nochmal teurer und jetzt geht halt die Initiative los. Also so weit ist gekommen mit dem innerdeutschen Luftverkehr, dass die Unternehmen von sich aus anfangen, Airlines zu gründen. Das ist schon auch wirklich krass. Dann kann man nicht anders sagen. Ja, ich finde das immer toll, wenn da so viel Unternehmergeist dann auch da ist, dass man eben aus dieser schon fast verzweifelten Situation eben schaut, dass man irgendwie was Gutes daraus macht und dann auch gemeinschaftlich die Dinge angeht. Also das ist wirklich bedeutend. Ne?
Ja.
Also ich finde das wirklich bemerkenswert und von daher entsprechend interessant ist das für uns und wir werden das weiter machen.
Bleiben wir vielleicht thematisch gar nicht so weit davon entfernt. Es gibt nun neue Fluggesellschaften, die da extra aufgesetzt werden für solche Projekte. Es gibt auch bestehende Fluggesellschaften, die ebenfalls nicht auf das Inlandsnetz der Lufthansa mehr zurückgreifen können oder wollen.
Stimmt, Condor, ja.
Und da ist der Condor natürlich ganz, ganz groß im Spiel, die weiterhin da mit beschäftigt ist, vor allem ihr Zubringernetz aufzubauen.
Ja, die bauen jetzt irgendwie, jetzt geht es auch irgendwie nach London,
Gatwick
oder so.
London ist jetzt neu, ja.
Okay.
Da soll es weiter wachsen und das sorgt natürlich dafür, dass die Flugzeuge vor allem dann in Frankfurt benötigt werden und an anderer Stelle natürlich wegfallen und damit natürlich auch irgendwo so ein bisschen das immer mehr verloren geht, wofür die Condor eigentlich mal einstand. Ne?
Klassische Ferienflieger, ne?
Die gehen halt immer mehr weg, beziehungsweise werden halt immer und immer mehr an Marabu übergeben und die gerät natürlich auch an ihre Grenzen und musste jetzt mal kurzfristig mit vier neuen Flugzeugen
ausgestattet
werden.
Ja. Ja, Marabu wächst also immer weiter. Ne? Wir hatten das ja jetzt auch schon ein paar Mal besprochen. Ne? Also Leipzig ist ja die Basis komplett übergeben worden von der Condor an die Marabu. In Berlin gibt es jetzt auch die ersten Strecken und so weiter. Und das ist natürlich jetzt absehbar. Ne? Ja. Also dass sozusagen Marabu diese dezentralen Standorte der Condor quasi wahrscheinlich alle übernehmen wird. Man muss dazu wissen, dass Marabu ist eine Schwestergesellschaft zur Condor. Ne? Also für alle die das nicht wissen. Da gibt es einen Finanzinvestor dahinter, der heißt Attestor. Dem gehören also beide diese Airlines. Und Marabu produziert wahrscheinlich günstiger als Condor. Und Condor braucht einfach auch ihre Flugzeuge. Was war's? Also in die Personalvertretung.
Ja.
Da rumpelt es ja ganz schön bei der Condor.
Das brodelt also jetzt damit auch ganz schön.
Ich glaube, 13 Flugzeuge haben die gesagt, müssen die halt jetzt aus dem touristischen Geschäft abziehen, um eben diese Zubringer nach Frankfurt zu fliegen für die Condor Langstrecke, damit das irgendwie einigermaßen funktioniert. Und also das finden die Mitarbeiter, deren Basen natürlich da jetzt irgendwie in Gefahr sind, finden die gar nicht so gut. Da wird wohl auch nicht so viel kommuniziert oder so.
Genau, also das ist ein Problem. Das zweite Problem daran ist natürlich, dass die Betriebsabläufe auch ein bisschen andere sind mit so einem Zubringernetz als mit diesen klassischen Wellenflügen.
Ja.
Ändert sich auch ganz schön viel dadurch. Also,
und die Mitarbeiter glauben offensichtlich auch nicht so ganz daran, dass das irgendwie auch so erfolgreich ist. Ne? Also da steht, schwingt zumindest zwischen den Zeilen, die man da so liest.
Ja.
Also man kann natürlich nur hoffen, dass die Condor das irgendwie da die Kurve kriegt. Aber ich hoffe, das funktioniert. Ne?
Ja.
Dass man innerdeutsch nicht Zubringer fliegt, weil es einem so viel Spaß macht, sollte wahrscheinlich jedem klar sein. Ja, dann kommen jetzt so Sachen wie Frankfurt, London, also ich weiß gar nicht. Also ich finde das alles ein bisschen komisch.
Ja, es erinnert dann halt sehr schnell an einem Konstrukt, das es heute auch nicht mehr gibt, ne? Air Berlin. Die eigentlich ja mehr oder weniger genauso angefangen haben und dann gedacht haben, ach komm, wir bauen jetzt hier auch noch den Zubringerteil auf mit einer DBA, die ja gekauft wurde und so, wo man das, glaube ich, auch schon eher aus freien Stücken auch zum Teil gemacht hat. Natürlich zu füttern und aber irgendwo dachte man sich auch, also dieses Segment, das ist auch für uns interessant, da wollen wir mit einsteigen. Man hat sich da halt komplett übernommen, gab noch viel mehr Probleme bei der Air Berlin.
Das war Integration und sowas, ne? Dann, also ganz komische Etihad-Gedöns drumrum.
Ja. Aber also, wenn man sich das alles so anguckt bei der Condor, dann sieht es so ein bisschen danach aus, als würde das die 2.0-Version werden.
Na, hoffentlich nicht mit demselben Ende. Attestor hat ja gesagt, die suchen Partner für die 49% Staatsanteil, den ja der Staat immer noch hat an der Condor. Muss jetzt nächstes Jahr ausgelöst werden. Da suchen sie einen Partner. Ey, wer weiß, vielleicht kommt Etihad.
Da war ja immer irgendwie auch so das Wort OneWorld dann auch immer gleich mal so
kommt
mit.
OneWorld kommt irgendwie wieder dazu. Ja. Ne, mit einem Partner American oder so wird immer gemunkelt. So.
Ja.
Ich sagte ja, zum Schluss macht Etihad wieder ihre Visas Equity Alliance und Condor wird irgendwie Teil dessen. Weil, naja, warum nicht? ist jetzt einfach nur rumgeblödelt. Also da ist wirklich gar nichts dran. Nee. Ja. Aber das wäre auch wirklich krass.
Ja, aber was zumindest jetzt tatsächlich eben auffällt damit, ist, dass das die neue Strategie halt scheinbar wirklich ist.
Oder? Genau, brauchte Condor scheinbar doch eine neue Strategie.
Ja.
Haben wir ordentlich für in die Fresse gekriegt, als wir da einen Kommentar hier veröffentlicht haben. Fand die Condor nicht so gut. Gibt aber offensichtlich doch eine neue Strategie.
Ja.
Finde ich eigentlich ganz cool,
dass
es jetzt so kommt.
Genau so ist es.
Jetzt drücken wir der Condor alle Daumen, ne, dass das irgendwie gut funktioniert. Wir werden es weiter verfolgen.
26 wird da bestimmt ein sehr entscheidendes Jahr jetzt.
Ja, nächstes Jahr ist Decision Year für die Condor.
Ja. Good News der Woche. Die hattest du auch noch so ein bisschen mit angefasst. Ne? Das waren die Nachrichten vom BER. So kann man schon, glaube ich, so ein bisschen sagen als Good News.
Ja, kann man so sagen. Ist jetzt nicht, weil wir lokalpatriotisch den BER jetzt so sehr lieben oder sowas. Aber der BER, ja, muss man ja nicht drum rumreden, hat halt extrem hohe Schulden.
Ja.
Und die gab es halt nur, weil halt der Staat immer gebürgt hat. Ja, dafür. Man muss wissen, der BER, also der Flughafen, die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, die hat drei Gesellschafter und die Flughafengesellschaft gehört halt Berlin, Brandenburg und der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und das sind die drei Gesellschafter und die haben halt das ist auch schon immer so, die vielen, vielen Jahre davor so gewesen, ne, als es noch Tegel und Schönefeld und so gab. Und da haben halt die Gesellschafter ordentlich Kohle mit verdient, weil das war ja alles abgeschrieben und so weiter. So. Und dann kam halt der BER und dieses ganze Debakel rund um die Eröffnung und so weiter. Und dann ja, wurde das halt immer teurer und entsprechend sind halt die Schulden gestiegen und da brauchte es dann sozusagen, dass das Ganze nicht irgendwie in die Insolvenz rutscht, ne? Weil das war ja wirklich so, braucht es halt immer wieder neue Commitments auch seitens der Gesellschafter. Und da gab es dann eben entsprechende Staatsgarantien und nur deswegen ist sozusagen dann die Kreditlinie aufrechterhalten worden. So, und das hat sich jetzt geändert. Jetzt hat der BER nämlich wirklich das erste Mal von sich aus bei etlichen Banken finanzieren können. 1,2 Milliarden Euro wurden finanziert. Damit ist sozusagen, steht man jetzt im Wesentlichen wieder auf eigenen Beinen.
Ja.
Ne? Zwar immer noch hoch verschuldet, ganz klar. Ne?
Natürlich.
Aber immerhin jetzt schon mal nichts, ne, wo sozusagen der Staat irgendwie die Finger mit drin, ne, ja, haben muss. Mehr als er, ich meine, ohnehin bei so einem Konstrukt, ne, ist komplett staatlich, ne? Das ganze Ding ohnehin schon dabei ist, so, aber immerhin schon mal etwas. Und das ist sozusagen ein wichtiger Weg. Ne? Ich habe ja mit Aletta von Massenbach auch schon vor, ich weiß gar nicht, war schon Anfang des Jahres, ja, ja, zur ITB, glaube ich, erinnere ich mich.
Ja, stimmt.
In ein Interview geführt, wo sie ja das alles schon sozusagen ausgelegt hat, wie da die Strategie ist und wie sozusagen der Plan da läuft. Und also demnach, was sie mir damals erzählte, ist das jetzt sogar ein bisschen früher passiert, als es eigentlich ursprünglich vorgesehen war. Sollte einfach eigentlich Anfang nächsten Jahres soweit sein. Jetzt hat es eben jetzt schon geklappt. Wie man hört, war da die Ausschreibung sogar auch überzeichnet, ne? Mehrfach sogar.
Ja.
Also haben noch einige mehr, wollten sozusagen Geld leihen.
Ja.
Das ist doch schon mal ein guter Hinweis dafür, dass es dann irgendwie auch die Finanzwirtschaft irgendwie daran glaubt, dass es irgendwie wieder weitergeht. Und das ist ja für die Luftfahrtbranche, glaube ich, insgesamt ein ganz gutes Signal. Luftverkehrssteuer geht runter, ist ein Signal der Politik, ja, dass irgendwie die Branche gehört wird, zumindest mal. Ne? Ich glaube, viel mehr kann man das jetzt nicht sagen. Ist vielleicht auch ein kleines politisches Signal auch in Richtung Umweltschützer. Ne? Ich sag mal, Klima-NGOs, dann kommen wir auch nochmal gleich dazu.
Ja.
Die waren natürlich alle verzweifelt, ja. Also da standen wirklich, ich greife jetzt vor, ne? Aber ich war auch in einer Veranstaltung von Transparent Environment. Da sind die Leute aufgestanden und gesagt, ja, sie waren super traurig, als sie das gehört haben. So, also war irgendwie komplett surreal, so für mich, ne? So, aber egal. So, also jedenfalls, dass der BER jetzt da quasi wieder auf eigenen Füßen steht, was die Finanzierung angeht, ist durchaus auch ein Zeichen, glaube ich, für die gesamte Branche, dass eben auch wieder Confidence herrscht, dass irgendwie Luftverkehr irgendwie auch in Deutschland wieder funktionieren kann.
Richtig. Irgendwann.
Und man muss einfach dazu sagen, dass halt so ein Flughafen wie der BER, ne, das ist eigentlich, also ist das ein Moneybringer, ne?
Ja.
Also für Berlin, Brandenburg, Deutschland bringt das halt eigentlich Millionen an Euro an Rendite. Ist jetzt der BER auch der einzige Flughafen dieser Größenordnung, wo das halt jetzt auch nicht mehr so ist.
Ja. Ne?
Einfach nur, weil das einfach ein Riesendebakel war, das Ding zu eröffnen. Ne? Normalerweise haben Flughäfen, ich weiß, wir haben vor Corona, direkt vor Corona haben wir mal so eine Auswertung gemacht, ne, ab wie viel Passagiere eigentlich Flughäfen Gewinne einfliegen, so, und das ist so ab 4 Millionen Passagiere, ne, roundabout.
Das ist nicht recht. Das sind schon eine Menge Flughäfen.
Also da gibt's auch gar nicht so viele Regionalflughäfen, die dann auch wirklich immer so die Millionengräber sind, von denen man dann so hört, ne. Gibt sogar Regionalflughäfen, die zumindest vor Corona ordentlich Geld gemacht haben, ne. Ich erinnere mich an Memming, Weeze war irgendwie so halb davor oder so, Sylt auch. Na, also da gibt es schon durchaus Unterschiede dann.
Ja.
Aber Flughäfen ganz generell kann ein wirklich lohnendes Geschäft sein.
Absolut.
Ja. Ist aber vielleicht auch mal ein Thema für eine Sonderfolge. Ne? Kann man das mal vielleicht mal aufschreiben.
Ja, nein, mal mitnehmen. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen und es liegt hier schon vor dir. Erzähl mal, du warst
also ich war auf einer Veranstaltung von Transport and Environment zu den Standortkosten hier in Deutschland. Wir hatten
es ja letzte Woche schon mal angeteasert.
Ja, genau. Ich fand das, also das war, also erstens, ich habe von Anfang an nicht so wirklich verstanden, warum sich Transport and Environment, das ist ein Klima-NGO, also man sagt immer NGO, aber es ist ja im Wesentlichen ist quasi Lobby von der anderen Seite, also eine Klima-Lobby-Veranstaltung, warum die sich irgendwie ums Wohlergehen des Luftverkehrsstandorts Deutschland sorgen und jetzt also hier ein Papier rausbringen, wo es darum geht, woran liegt das, dass irgendwie so wenig Luftverkehr ist oder sowas. Ne?
Weil,
also normalerweise denkt man ja irgendwie, da freuen die sich drüber, Ziele erreicht, ne, super. Wir haben jetzt irgendwie genug Umweltauflagen irgendwie durchgebracht, dass der Luftverkehr jetzt hier am Boden liegt oder sowas. Ne? Ist natürlich alles Bullshit, weil ich sag mal, alle Flugzeuge, die von Ryanair nicht innerdeutsch fliegen und von Eurowings oder so, die fliegen halt irgendwo anders in Europa.
Richtig.
Da ist das Klima irgendwie absolut überhaupt gar nichts davon.
Nee.
Ist halt einfach nur so, dass wir uns hier in Deutschland abhängen. Aber ich habe ja auch schon gesagt, irgendwie das, was dabei rauskam, ne, bei der Studie, ist ja auch irgendwie, weiß nicht, da haben sie sich doch irgendwie selber ins Bein geschossen. Mhm. Und die Frage habe ich gestellt. Ne? Mhm. Also nochmal für alle. Also, weil da kam nämlich raus, dass irgendwie an den teuersten Flughäfen ist, oh Wunder, irgendwie trotzdem Luftverkehr. Ne? Ja. Und da wurde so genannt, so irgendwie London Heathrow und Frankfurt Amsterdam und so, wäre alles so teuer.
Ja, und eine Reduzierung der Luftverkehrssteuer würde auch nichts dazu beitragen, das hatten sie auch noch gesagt.
Ja, so, aber trotzdem steht dann hier halt irgendwie drin, irgendwo als irgendwie Top 3 Folge, fair besteuern, nationale Ticketsteuern. Ne, müssen halt so ausgelegt sein, dass die Klimafolgen und bla bla bla. So. Und dann habe ich halt gefragt, so, ja, aber wenn sie kriegen doch jetzt hier selber raus, dass irgendwie die Kosten irgendwie relativ wenig damit zu tun haben, ob die Leute fliegen müssen.
Ja.
So, da bringt es ja dann wahrscheinlich auch nichts zu fordern, dass irgendwie das noch weiter verteuert wird.
Ja.
Alter, ey, da war da so ein Panel, gucken die mich alle an. Ey, hab die sowas von aus dem Konzept gebracht?
Ja.
Also hat mir schon fast leid getan. Ne, da saß einer, also da habe ich ernsthaft gesehen, wie der angefangen hat, darüber nachzudenken, während er was gesagt hat und es kam kein einziger Satz mehr raus, der irgendwie normal beendet wurde. Ja. Ja. Also das war schon wirklich krass und auch ansonsten, ja, das war also eine Einladung zum SIS-Branchendialog, saß aber keiner von der Airline oder sowas auf dem Panel. Ja. Aber dafür bestand irgendwie die gesamte Zuhörerschaft irgendwie aus Leuten aus Branchenverbänden. Mhm. Also das war ganz surreal. Also von daher war es schon Wirtschaftsdialog, nur irgendwie auf eine andere Art und Weise, weil vorne wurde immer was präsentiert und von hinten wurde irgendwie immer was gerufen. Das jetzt irgendwie nicht stimmt und so. Und dann wurde irgendwie von vorne irgendwie, also es war schon Diskurs.
Ja, aber nicht so wie geplant.
Aber ich muss dir echt sagen, also es war echt unangenehm. Ja. Ne? Also das war wirklich ein ganz übler Vibe, der da irgendwie geherrscht hat. Ich meine, da hat jetzt keiner geschrien oder sowas, ne? Oh, da kamen schon übelste Vorwürfe so von Umweltschützer und auch Fluglärmgegnerseite und so. Mhm. Die will ich jetzt hier auch gar nicht wiederholen. Und ich sag mal auch berechtigte Kritik aus der Branche. Ne? Also ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum man jetzt hier irgendwie die Kosten an irgendwelchen Drehkreuzen vergleicht mit irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwelchen anderen Flughäfen und dann da rauskommt, dass irgendwie da trotzdem so viele Leute am Drehkreuz fliegen. Obwohl das so teuer ist. Ich meine, Drehkreuz ist einfach ein teureres Pflaster. Und die Leute müssen zum Drehkreuz fliegen, wenn sie irgendwo umsteigen.
Richtig.
So. Und dass sich Leute dann dafür Frankfurt entscheiden, weil sie da halt irgendwo anders dann noch weiter umsteigen, das ist halt was komplett anderes, als wenn einer irgendwie in Düsseldorf oder in Weeze fliegt. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie fand ich das alles. Ich habe diese Studie nicht verstanden.
Ja.
Und es wurde auch durch die Präsentation nicht besser.
Ja.
Naja, aber ich weiß nicht, war eine sehr surreale Veranstaltung. Also wer da war von euch, ihr werdet wissen, was ich meine. Hab mich ja mit einigen von euch über einen Podcast unterhalten.
Also wenn das jetzt hier so aussieht, als würden wir uns suffisant darüber freuen, dass diese Veranstaltung jetzt irgendwie so surreal war und vielleicht nicht so gelaufen ist. Das ist überhaupt nicht, also das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und wer Airliners kennt und liest, der weiß auch mit welchen, also wie stark wir uns dieser ganzen Nachhaltigkeitsthematik da widmen. Nur ist das halt alles dann einfach ein bisschen merkwürdig und eben nicht von beiden Seiten ausreichend gut betrachtet.
Naja, Ziel war hier ganz eindeutig, dass man eben verhindern wollte, dass die Luftverkehrssteuer abgeschafft wird oder sowas, ne? Es gibt ja auch noch eine Forderung, über die können wir ja vielleicht jetzt hier auch noch mal kurz reden. Die fordern halt, dass irgendwie die Luftverkehrssteuer auch irgendwie neu gestaltet wird. Mhm. Also die sagen halt, wenn jemand Business Class fliegt oder wenn jemand Privatjet fliegt oder sowas oder First Class fliegt, ne, dass dein Gesicht, dass das halt teurer besteuert wird oder höher besteuert wird als in der Economy Class. So, das ist was jetzt ja auch aus der COP-Sitzung hier in Brasilien ja auch rauskam und da gab es also diese Forderung ja auch, ne? Also das scheint halt irgendwie ja auch orchestriert zu sein, dass eben die NGOs das jetzt vorbringen, ne? Dass das sozusagen zum neuen Standard für Luftverkehrssteuern werden soll. Ich sage jetzt neuer Standard, weil sowas gibt's in UK, gibt's sowas in der Art schon. Da gibt's halt eine relativ geringe Standardrate für Luftverkehrssteuer, sage ich jetzt mal. Und dann gibt's halt eine, die also extrem viel teurer ist, so für Privatjets, ne? Oder auch für alles, was sozusagen nicht der billigste Preis ist. Ähnliche Dinge gibt es in Frankreich. Da kann man natürlich drüber nachdenken, ne, dass man, ob sowas vielleicht zielführend wäre, ne, dass man sozusagen diejenigen, die ohnehin sehr viel für ihre Flüge ausgeben, in Klammern ja auch können und dann auch bereit sind, dass man die halt stärker zur Kasse bittet als die anderen. Nur ist das natürlich in, ich sag mal, in diesem Sinnzusammenhang dann eben rauszubringen, dass irgendwie Preise offensichtlich keinerlei Zusammenhang haben mit irgendwie dem Angebot oder der Nachfrage an Flügen. Das ist ein bisschen seltsam, weil klar, man kann das wahrscheinlich irgendwie sagen, wenn das jetzt irgendwie um ein paar Euro 50 geht, ne? Aber wenn dann irgendwie, ich sag mal, jetzt ein Business-Class-Flug plötzlich 500 Euro mehr besteuert wird und so, ja. Ungefähr so ist das, also zumindest für Privatjetflüge in UK, so, dann wird das natürlich eine extreme Auswirkung drauf haben. Und wie gesagt, wenn das Deutschland macht, dann fliegen die Leute halt über Istanbul, über Dubai, über Doha.
So ist das.
Ja.
Und dann haben wir überhaupt nicht gewonnen.
Und dann hat weder das Klima was gewonnen, noch ja. irgendwie der Wirtschaftsstandort Deutschland.
Ja.
Und also ich glaube auch nicht, dass das hier in Deutschland kommen wird. Jedenfalls nicht, solange die Lufthansa einen größeren Teil ihrer Einnahmen über die Premium-Kabinen erzielt.
Ja, und ich, also auch mit der Regierungsbeteiligung von CDU, CSU kann ich es mir nun auch nicht vorstellen, dass die da sagen, besteuern wir mal Tax to Rich. Das machen wir, glaube ich, hier nicht. Wird da, glaube ich, nicht passieren.
Ist vielleicht aber auch eine Diskussion, die wir dann in der Zukunft noch ein paar Mal mehr betrachten müssen. Gut, okay.
Das war die Veranstaltung dieser Woche. Nächste Woche steht ein bisschen was an und auch noch diese Woche steht noch ein bisschen was an, denn wir haben es ja schon gesagt, Donnerstag, ne? Nehmen wir auf, weil morgen fliegst du alleine nach Düsseldorf.
Genau, ich fliege nach Düsseldorf. Ich bin
ganz, ganz traurig alleine. Ich bleib alleine hier in Berlin.
Ja, das liegt ja auch in erster Linie daran, dass du ja dann auch gleich nach Korea fliegst. Ja. Ne? Also beschwer dich mal nicht. So, ich fliege nach Düsseldorf und gucke mir bei Eurowings an, wie die ihren ersten A320 Neo die Business Class Sitze einbauen.
Ja.
Ne? Die haben ja so ein, also die haben ja, das wird so eine Art, ich sag mal, Testballon, ne, für die Flugzeuge, die zwischen Berlin und Dubai fliegen.
Ja.
Installieren die so eine Art, ich sag jetzt mal, ist jetzt keine richtige Business Class, ne? Weil du kannst dich halt nicht voll flach hinlegen. Ich finde immer, das definiert so richtige, also echte Business Class Sitze. Aber es ist schon mal, ich sag mal, sowieso in einem amerikanischen Business oder First Class. Genau, ne? Also kontinentaler amerikanischer First Class Recliner Sitz kommt da rein. Ja. Ne? Also kannst dich halt schön da hinten legen. Hast du richtig, also so ein bisschen quasi so wie die Sitze. Hier. Genau, so ein bisschen wie die Sitze, auf denen wir jetzt hier gerade sitzen. Sowas bauen die ein. Gucke ich mir an, wie die das eingebaut haben. Flugzeug wird auch neu lackiert so ein bisschen oder beklebt. Gucke ich mir auch an, wie das gemacht wird.
Und die geht ja dann auch schon Samstag, ne, auf die Berlin-Dubai-Strecke.
Dann, naja, ne? Das geht dann jetzt auch relativ schnell los und interessanterweise auch nur auf einer Rotation. Ne? Es gibt ja zwei pro Tag.
Ja, genau.
Eine wird von Eurowings direkt und eine von Eurowings Europe durchgeführt. Und also die von Eurowings direkt durchgeführt wird, das ist dann die eben diesen neuen Sitz bekommt. Und werden aber zwei Flugzeuge ausgestattet. Und das bedeutet, wenn man Glück hat, ne, also wenn man Glück hat, ja.
Und die Maschine Eurowings, nicht gerade gebraucht wird.
Genau, und man mit der Eurowings irgendwo Business Class bucht oder sowas, dann kann es auch sein, ne, dass wenn man die ersten beiden Reihen sich Sitzplätze reserviert, man halt dann noch so einen Sitz kriegt. Ne? Aber das ist dann sozusagen so Lucky Draw-mäßig, ich weiß nicht, da gibt es wohl keine feste Strecke, auf der das Flugzeug fliegt. Ja. Aber ich werde das auch nochmal nachfragen. Ne? Also
wird ja wahrscheinlich dann schon relativ viel ab Berlin sein müssen, oder?
Naja, also es ist halt so, dass eigentlich ist halt nur ein Flugzeug, was da immer sozusagen diese Rotation fliegt, aber ist halt so, ne, wenn da irgendwas ist, ne, und das Flugzeug steht halt irgendwo, dann brauchen sie halt ein anderes Flugzeug. Wenn er dann da irgendwie, weil das gehört ja auch dazu, ist halt quasi ein aufpreispflichtiger Sitz im Business-Class-Tarif. Also du zahlst sozusagen normal für Business-Class und dann zahlst du halt extra, weiß nicht, 300, 400 Euro oder so, je nach Nachfrage oder so, dass du halt in diesem anderen Sitz sitzt. So, und wenn dann das Flugzeug aus irgendeinem Grund ausfällt, dann wollen sie halt ein Reserveflugzeug haben, um sozusagen dann einspringen zu können, dann fliegt das dann halt. Ne? Und dann sitzen die Leute halt trotzdem in ihrem Sitz. So, also das ist sozusagen der Hintergrund dafür, dass die zwei ausrüsten, obwohl eigentlich nur eins gebraucht wird. Zumindest erstmal. Ne? Und das Ganze ist halt ein Test. Auch so für die gesamte Lufthansa-Gruppe, wie man eben in einem Narrowbody-Flugzeug vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Business-Class-Vibes reinbringen kann. Ja. Als es halt im Moment ist, weil im Moment muss man vielleicht dazu sagen, für alle, die weniger auf Business Class fliegen, als du es tust, ist das halt in der Lufthansa Group so, dass du quasi da eine normale Sitzreihe hast mit vielleicht ein bisschen mehr Beinfreiheit, sind aber die normalen Eco-Sitze und der Sitz in der Mitte zwischen dir und deinem Nachbarn, der da am Gang sitzt, wenn du am Fenster sitzt, ist halt frei. Ne? So, das ist halt Business Class plus ein bisschen mehr Service oder sowas. Und da gibt es halt jetzt die Idee, dass man da halt mit relativ wenig Aufwand wohl, ne, also da passt da wohl irgendwie alles rein, ohne dass man groß was verändern muss, technisch auch gesehen, dass man da halt einen größeren Sitz reinbaut, so, und das ist dann halt das Ding, und das ist halt ein Pilotprojekt, und ja, deswegen laden die ein, dass man sich das mal da auch vor Ort dann direkt anguckt, werde ich tun, ich werde dann berichten, ne?
Das werdet ihr dann die nächsten Tage dann sehen.
Genau, gibt's dann auf Airliners, und ja, schreibt uns in die Kommentare, was wir für einen Blödsinn hier erzählt haben, was ihr irgendwie anders meint und so weiter. Abonnieren, Likes dalassen.
Gerne bewerten auf den Podcast-Plattformen, wo es geht.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, auch in dieser Woche, und viel Spaß in der nächsten Woche mit den besten Tipps und Tricks rund um die Meilenwelt.
Tschüss.
Tschüss.
Mann, meine Güte, ey, hier liegt aber auch viel Zeug rum. Wo lege ich das alles? Warte mal.
Wow.
Oh, das ist nicht irgendwie... Oh, das ist auch das Glas.